Hallo meine Lieben und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Mord und Totschlag aus Schwaben. Heute wieder ich alleine. Heute gibt es wieder einen Fall aus dem wunderschönen Baden-Württemberg. Ja, wir wünschen euch viel Spaß. Dann würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Am Abend des 31. Mai 1959 steigt gegen 23:20 Uhr die damals 21-jährige Dagmar K. mit zwei ihrer Kollegen in den Heilbronn in den Sonderzug D 969. Der Scharnow-Hummel-Express soll die Damen nach Finale Ligur an die italienische Riviera bringen. Dort wollen sie ein paar schöne Tage verbringen. Sie wollen über Nacht in den Schlafwaggons reisen. Aus Versehen haben sie jedoch die Plätze in den Schlafwaggons falsch gebucht und somit muss Dagmar getrennt von ihren zwei Freundinnen reisen. Sie schläft also allein in einem Abteil. Sie hat allerdings ein komisches Gefühl und fragt daraufhin den Zugpagen, ob es möglich wäre, dass sie bei ihren Kolleginnen schlafen kann. Da aber alle anderen Schlafplätze bereits reserviert waren, verneint er dies, aber bestätigt der außer 20-Jährige, dass er aufpassen wird und auch nachher guckt. Als der Zugpage wenig später seinem Versprecher denn treu bleibt und nach der jungen Reisenden zieht, schläft diese bereits tief und fest. Wenig später erwacht Dagmar K. doch, weil sie einen jungen Mann zu ihr ins Abteil gesellte. Kurz drauf geht sie der enge Flur runter, um die Toilette aufzusuchen. Sie merkt dabei nicht, dass der junge Herr ihr folgt. Der Zug befindet sich jetzt gerade auf der Rheintalbahn Richtung Basel, kurz hinter Freiburg im Breisgau. Als die junge Frau von der Toilette zurückkehren möchte, durchdringt ihre Brust ein Dolchstich. Kurze Zeit später wird die Zugtüre geöffnet und Dagmar K. aus dem noch fahrenden Zug geworfen. Um ca. 2:20 Uhr kommt der Zug zum Stehen, da die Notbremse gezogen worden ist. Zwei Zeuge in dem Zug sehen einen jungen Mann, der aus dem Zug steigt. Morgen dann das 1. Juni, als der Schnellzug etwa mit 15 Minuten Verspätung das schweizerische Bellinzona erreicht, wird Dagmar K. schließlich von ihrer Kollegin als vermisst gemeldet. Der Zusammenhang mit der Notbremsung bei Schaltstadt, bei der die Zeuge die Gestalt aus dem Zug klettern gesehen, wurde erstmal gerade hergestellt. Die geschändete Leiche wird er erst 4 Tage später, am 5. Juni, an einem Feldweg am Berndamm bei Ebringen von einem Landwirt gefunden. Die gerichtsmedizinische Obduktion ergab als Todesursache eindeutig den Messerstich, während die weitere Verletzer- und Knochenfrakture infolge des Sturzes aus dem Zug sich nicht als tödlich erwiesen. Die Ermittlungen der örtlich zuständigen Freiburger Polizei verliefen aber im Sande, weil der fragliche Waggon, der mit Hilfe des Bundeskriminalamts nach einige Tage zur Untersuchung nach Freiburg bestellt worden war, inzwischen mehrfach gereinigt worden ist und so keine verwertbaren Spuren mehr gesichert werden konnten. Aus der mit großem reisetechnischem Aufwand betriebene Befragung von den Mitreisenden an ihren Urlaubsorten in Italien ergab aber keine verwertbaren Hinweise. Die Beisetzung von Dagmar K. fand einige Tage später statt. Es ist zu dieser Zeit bereits der vierte grausame Frauenmord innerhalb weniger Monate, welcher ganz Südwestdeutschland den Atem anhalten lässt. Am 19. Juni 1959, also knapp 20 Tage später, riefen Schneider aus Hornburg bei der dort ansässigen Polizeidienststelle an, da ihm ein Kunde, welcher einen neuen Anzug schneiden lassen wollte, aufgefallen war. Der Kunde trug laut seiner Aussage eine blutverschmierte Hose. Als dieser dann auch noch seinen Aktenkoffer beim Schneider vergessen hat, hat er den einfach aufgemacht und dann hat er nicht schlecht geguckt. Im Koffer befand sich ein blutverschmiertes Jackett sowie ein abgesägtes Kleinkalibergewehr. Der junge Mann wurde aufs Polizeirevier geleitet und erst dort schimmerte den Ermittlern eigentlich, wer ihn nicht gerade ins Netz gegangen ist. Aber wer ist der Mann mit dem blutverschmierten Anzug und dem Kleinkalibergewehr in der Aktentasche? Heinrich Max Pommerenke wird am 6. Juli 1937 in Bentwitz geboren, Schaglößdorf bei Rostock. Die Menschen hier wollen nicht viel mit den Pommerenkes zu tun haben. Die Mutter hat einen sehr zweifelhaften Ruf. Sein Vater schafft am Rostocker Hafen und ist selten zu Hause. Er gilt als roh und gewalttätig. Seine Frau wird später behaupten, dass sie mehrfach vergewaltigt hat. Zwei Jahre nach der Geburt Heinrichs wird seine jüngere Schwester geboren. Frau Pomerenke wird von ihren Nachbarn aber nie mit ihren Kindern zusammengesehen. Der Vater muss dann in den Krieg und fällt dort kurz darauf auf. Die Pomerenke sind sehr arm, aber auf dem Land gibt es immer Arbeit und etwas zu essen. Die Mutter findet aber auch kurz nach dem Tod des Vaters rasch einen neuen Partner. Heinrich Max Pomerenke gilt als Außenseiter. Mit gerade mal 9 Jahren wird das erste Mal verhaltensauffällig. Direkt vor dem eigenen Haus, hinter einem Baum, hat er sich versteckt und lauert. Als zwei junge Schulmädchen vorbeikommen, ahnen die zwar nichts von dem, was jetzt Folge wird. Als die dann an dem Versteck vom Pomerenke vorbeigangen, folgt er ihnen unauffällig und hat auf dem Nichts auf die zwei von hinten eingeschlagen. Eine Nachbarin wird auf die Schreie der Mädchen dann aufmerksam und eilt zu Hilfe. Als der kleine Heinrich die Dame sieht, flieht er nach Hause. Nach Hause. 1949 ändert sich das Leben von den Geschwistern schlagartig, als die Mutter von einem Tag auf den anderen Bentwitsch verlässt und in die Schweiz nach Zürich zieht. Johanna Pomorenke lässt alles zurück, sogar ihre eigenen Kinder. Die Kinder waren getrennt. Die jüngere Schwester Heinrichs kommt ins Heim. Der 12-jährige Heinrich selber hat Glück im Unglück. Er kommt ins mecklenburgische Malchin zu seinen Großeltern. Die Großeltern sind aufgrund von ihrem Alter und aufgrund der Behinderung des Großvaters mit der Erziehung von dem Jungen überfordert. Das weiß natürlich Heinrich für sich zunutze und tanzt dann zwei auf der Nase rum. Die Großeltern sind sehr arm. Für den Heinrich bleibt wenig. Manchmal ist etwa ein Pausebrot beim Schulausflug drin. Heinrich hat kein großes Interesse an Hobbys. Nur die Leidenschaft seines Großvaters für Briefmarke, das zieht ihn an. Und als er schließlich nicht mehr widerstehen kann, bestiehlt er auch seinen Großvater um die. Seine Schwester sagt schon damals, war der Teufel in ihm. Heinrich Pomerenke hat kaum Freunde. Der ist völlig. In der Schule bleibt er zweimal sitzen, aber er tröstet sich auf seine Weise. Zu dem Zeitpunkt bemerkt keiner, wohin sich der schwächlich wirkende Junge entwickelt, dass er manchmal aggressiv und gewalttätig ist, wird einfach nicht beachtet. Mit 14 begeht er seine erste schwere Straftat und wird zum Vergewaltiger. In einer abgelegenen Gegend lauert er einem Mädchen auf und spricht sie an. Er bietet ihr an, sie nach Hause zu begleiten. Als er sie am Wegesrand in der Grabe schmeißt und ihr mit einer Tasche durchs Gesicht zudeckt und sich anschließend an ihr vergeht. Heinrich kann ungesehen entkommen und bleibt ungestraft. Wenig später beginnt er seine Marderlehre. Aber es soll jetzt seine einzige Vergewaltigung bleiben. Wenige Monate später lauert er am selben Ort zwei junge Mädchen auf. Die eine fordert er auf, sein Fahrrad zu halten, und die andere lockt er ins Dickicht, um sie zu vergewaltigen. Doch dieses Mal wird er geschnappt. Zum ersten Mal muss er aufs Polizeirevier. Zu dem Zeitpunkt ist er gerade 17 Jahre alt. Nach dem Verhör schicken ihn die Beamten zurück zu seinen Großeltern. Doch aus Furcht vor der Strafe verschwindet er. Zu Fuß schlägt er sich in den Westen durch. In Berlin-Zehlendorf wird der Verwahrloste von Beamten aufgegriffen. Der Flüchtige erregt bei den Beamten Mitleid und gibt an, dass er zu seiner Mutter nach Zürich möchte. Wahrheitsgemäß gibt er auch an, warum er flüchtet. Aber für die westdeutsche Beamte ist die Vergewaltigung einer 10-Jährigen eine harmlose Pubertätserscheinung. Die Mutter erklärt sich bereit, ihren eigenen Sohn wieder bei sich aufzunehmen. Heinrich darf in die Schweiz zu seiner Mutter. Auch seine kleine Schwester lebt dort inzwischen. Auf der Kirmes in Schaffhausen findet der inzwischen junge Mann Arbeit. Eigentlich ist jetzt alles gut in der Schweiz. 4 Wochen schafft der Pomerenke es, unauffällig zu bleiben. Dann vergreift er sich hinter einem Autoscooter einem Mädle. Er wird gefasst und kommt 40 Tage in Haft und wird anschließend ausgewiesen. Er darf jetzt die Schweiz 10 Jahre nicht mehr betreten. Die deutsche Behörde erfahrt nichts von seiner Straftat. Und so kann er unbehelligt das Land reisen. Überall hinterlässt er neue Opfer. In Bregenz, Karlsruhe, Düsseldorf. 1957 kommt er in Hamburg an. Er geht Gelegenheitsjobs nach. Dennoch bleibt aber seine Hauptbeschäftigung die Suche nach neuen Opfern. Fast täglich streift er nun durch die Stadt. Er entblößt sich vor Kindern und überfällt und vergewaltigt mindestens 8 Frauen. Als er in einen Kiosk einbricht, wird er erwischt. Die Strafe 6 Monate in einem Jugendgefängnis. Seine Sexualstraftaten bleiben weiterhin unbemerkt. Nach seiner Haftentlassung reist er innerhalb von Süddeutschlands umher. Jeden Tag hält er sich woanders auf. Am Abend des 26. Februar 1959 besuchte er im Kino den Film Die 10 Gebote. Du sollst nicht töten, überhörte er allerdings. Stattdessen erhält er eine Rechtfertigung für seine grauenvolle Tat. Er identifiziert sich mit Moses, der Prüfungen ausgesetzt ist und diese bewältigen muss. So nimmt sich Pomarenke vor noch. So nimmt sich er vor, noch nach dem Kino eine Frau zu töten. Und danach will er sich an ihr vergehen. Nachdem er 17-Jähriger entkommen kann, begegnet er wenig später der 49-jährigen Hilde K. am Stadtrand. Er tötet sie und vergeht sich an ihr. Nach der Tat trinkt er die Dose Milch aus ihrer Einkaufstasche leer. Als die Polizei die Leiche findet, ahnt sie nicht, dass es hier mit einem Serientäter zu tun hat, und es bleibt da lang so. Fast täglich ändert Heinrich nun seinen Aufenthaltsort, mit der Bahn, per Anhalt oder per Fuß. Kurze Zeit später tötet er Karin W. und vergeht sich auch an ihr. Wieder tappt die Polizei im Dunkeln. Der Zusammenhang zwischen den 2 Morden kann sie nicht erkennen. Obwohl er mit einem Einreiseverbot in die Schweiz belegt ist, reist er ein. An einer Trambahnhaltestelle trifft er zufällig seine Schwester. Er sagt zu seiner Schwester, unsere Mutti kriegt ein Andenken, an welches sie ihr ganzes Leben lang denken wird. Zurück in Deutschland lebt er seine Gewaltfantasie weiterhin uneingeschränkt aus. Am 2. Juni 1959, also noch vor dem Bekanntwerden des Mordfalls Dagmar K., überfällt Pomarenke in der Nähe des Bahnhofs von Triborg eine 25-jährige Kellnerin. Er schlug sie mit einem eiserbeschlagenen Holzstück nieder und raubt ihre Handtasche. Am 6. Juni 1959 verletzt Pomarenke als Radfahrer in Karlsruhe 2 Frauen schwer durch Messerstiche in der Rücke. Am 8. Juni 1959 drang der Pomarenke über offenes Fenster nachts in das Zimmer von einer 15-Jährigen ein und verletzt sie schwer durch Messerstiche in den Hals. Die wird jedoch durch ihren zu Hilfe eilenden Vater. Der Pomarenke wird dann aber durch ihren zu Hilfe eilenden Vater in Flucht geschlagen. Die Polizei konnte am Tatort den Sola-Abdruck vom Täter sichern. Am 9. Juni 1959 vergewaltigte Pomarenke in der Nähe von Baden-Baden die 16-jährige Rita W. Er erwürgte sie und deponierte ihre Leiche im Waldstück, wo sie am folgenden Tag auch gefunden worden ist. Auch diesmal fällt der Ermittler, wie schon bei den vergangenen Morden, zunächst jede brauchbare Spur. Am 10. Juni 1959 erbeutete Pomarenke beim Einbruch in ein Waffengeschäft in Baden-Baden unter anderem das Kleinkalibergewehr und eine Luftdruckpistole. Mit dieser Pistole überfiel er dann am 18. Juni einen Schalterbeamter im Bahnhof Karlsruhe-Durlach und erbeutete dabei 540 D-Mark. Er entkam wieder unerkannt. Am selben Tag holte er bei dem Schneider in Hornburg einen verlängerten, dort unter eigenen Namen bestellten Anzug ab. Genau, da ließ er ja dann auch neben seine abgetragenen, blutverschmierte Kleidungsstücke auch das Paket zurück, wo man dann das Kleinkalibergewehr fand. Die am Tatort im Bahnhof in Durlach gesicherte Fußspur, die er da am 8. Juni 1959 hinterlassen hat, und die Beschreibung der Pistole hinter der Polizei der erste Beweis dafür gab, dass zwischen Einbruch und der Mordserie ein Zusammenhang bestehen muss. Die Liste der Straftaten des Pomarenkes sind lang. Im Verlauf der folgenden Verhöre gesteht Pomarenke insgesamt 65 Straftaten ein, darunter die 4 Morde, 7 weitere Mordversuche, 2 vollendete und 25 versuchte Vergewaltigungen, 6 Raubüberfälle, 10 Einbrüche und 6 einfache Diebstähle. Der Prozess gegen Pomerenke beginnt am 3. Oktober 1960 vor dem Landgericht Freiburg im Breisgau. 38 der von ihm eingestandenen Delikte kamen nicht zur Anklage, da er zum Zeitpunkt der Taten das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte. Die Verfahrensgutachter Hans Ruffin und Christoph Steven erklärten den Angeklagten für voll schuldfähig. Am 22. Oktober wurde er zu 6-mal lebenslangem Zuchthaus und weiteren 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Es war bis dahin der strengste Schuldspruch eines bundesdeutschen Gerichts der Nachkriegszeit. Ab 1960 war Pomerenke in der Justizvollzugsanstalt Bruchsal inhaftiert. Eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung ist mehrfach mit der Begründung verwirrt worden, dass von ihm weiter hohes Sicherheitsrisiko ausgeht. Ende 2006 wurde dann ins Gefängnis auf der Festung Hohenaschborg verlegt, wo sich auch das Zentralkrankenhaus des baden-württembergischen Strafvollzugs befindet. In Hohenaschborg, kleiner Tipp am Rande, da ist sehr schön, da kann man um das Gefängnis, das Krankenhaus rumlaufen, hat eine wunderbare Aussicht, sehr empfehlenswert. Dort sollte er sich einer Sozialtherapie unterziehen. Die Therapie ist doch nach einem knappen Jahr abgebrochen worden. Fortin saß er dann in der JVA Heilbronn ein. Im Dezember 2008 ist er dann wieder in das Justizvollzugskrankenhaus Hohenaschborg verlegt worden, weil er Leukämie hat. Und am 27. Dezember 2008 ist er dann als äußer 70-Jähriger verstorben. Die Leiche von Heinrich Max Pomerenke wurde eingeäschert und die Asche auf See verstreut. Er war bei seinem Tod der am längsten einsitzende Häftling der BRD. In dieser Hinsicht ist er in der Zwischenzeit von Hans-Georg Neumann abgelöst worden. Seine Schwester sagt heute, dass sie immer darunter gelitten hat, wie viel Leid ihr Bruder verbreitet hat, aber sie sich dafür nicht entschuldigen kann. Er hat auch über sie und ihre Mutter unheimlich viel Leid gebracht. Auch sagt sie heute, ich habe in meinem Leben einen Menschen gehasst und das war und wird immer meine Mutter sein. Das war der Fall für heute. Das war mal wieder ein bisschen ein kürzerer Fall. Aber wir haben noch heute einen Fun Fact, wenn man das so nennen kann, für euch. Und zwar, unser Podcast heißt ja Mord und Totschlag. Und das wird oft über euren Kamm geschert sozusagen, aber eigentlich gibt es da ganz wesentliche Unterschiede. Mord ist im Paragraph 211 des Strafgesetzbuches geregelt und da steht ganz klar drin, Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Das sind die sogenannten Mordmerkmale. Genau, im Gegenzug, Totschlag ist dann im Paragraph 212 des Strafgesetzbuches geregelt. Und da ist geregelt, wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren bestraft. Genau, das ist so der Unterschied der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Also drunter gibt es da auch wenig Möglichkeiten. Genau. Dann haben wir noch Informationen für euch. Wir wollen zukünftig alle 3 Wochen eine neue Folge hochladen. Alle 2 Wochen ist sehr sportlich für mich, da ich auf Vollzeit im Angestellterverhältnis bin und meine Schwester, die liebe Kim, auch einen ganz Tages- und ganz Nachts-Job hat mit ihrem kleinen Sohn. Deshalb haben wir für uns beschlossen, das alle 3 Wochen hochzuladen und dann auch qualitativ einfach hochwertiger. Genau, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir wünschen euch wie immer gute Zeit. Bleibt auf jeden Fall gesund und wir würden uns gerne über konstruktive Kritik freuen und ihr dürft da gerne eine Bewertung da lassen. Und wie immer findet ihr uns auf Instagram mod.totschlag_Schwaben und da findet ihr auch heute wieder Zusatzmaterial zu unserem Fall. Also macht's gut und tschüss!